Lichtwärts. Das Buch von Christoph Wagner mag man zunächst mit etwas Misstrauen ansehen. Auf dem Cover geht eine rote Sonne hinter einem reichlich spitzen Berg auf. Davor ist im Schattenriss eine wohl nackte Gestalt zu sehen, die die Hände in einer Art Andachtsgeste erhoben hat, Blumen zu ihren Füßen. Etwas für naturmystische Sekten. Dann wird das Buch mit dem Untertitel Lebensreform, Jugendbewegung und Wandervogel, die ersten Ökos im Südwesten 1880 bis 1940, auch noch von einem Vorwort von Winfried Kretschmann begleitet. Der Verdacht liegt nahe, dass einen eine Hagiographie der Grünen bzw. der Ökobewegung erwartet. Nei, Herr Maxeit, und wussten es schon immer besser. Und nun sitzen wir auf Filbingers Stuhl. Die üblen Ahnungen erweisen sich aber beim Lesen rasch als völlig unbegründet und das Cover passt halt zum Gegenstand. An diesen geht Christoph Wagner durchaus nüchtern heran und spart auch nicht mit Kritik. Wagner lässt sein Buch Die Alternativbewegung im Südwesten im späten 19. Jahrhundert beginnen. Das Zeitalter der Romantik in Literatur und Malerei war schon einige Jahrzehnte abgelaufen und man kann sich fragen, ob es nicht Vorläufer gab. Schließlich wurde bereits 1868 in Stuttgart eine Art Dachverband der Homöopathie, die Hahnemannia, gegründet. Auch die Impfgegner bzw. Impfgegnerinnen waren schon lange da. Doch gegen Ende des Jahrhunderts wohnten immer mehr Menschen in Städten und nahm die Industrialisierung mit ihren rauchenden Schloten einen großen Aufschwung. Das mag zu der Gegenbewegung der Lebensreformerinnen beigetragen haben. Wagner zählt sie wie folgt auf, wobei die weiblichen Formen immer mitzudenken sind. Alkohol- und Tabakgegner, Natur- und Tierschützer, Impfgegner, Anhänger von künstlerischer Gymnastik und Ausdruckstanz, Vertreter der Reformpädagogik, Licht-, Luft- und Sonnenanbeter, Nudisten, Yoga-Praktiker, Heilfaster, Esoteriker, Spiritisten, Anthroposophen, Jugendbewegte und Wandervögel. Um die Jahrhundertwende fasste es ein Verein in Karlsruhe in seinem Titel griffig zusammen. Verein für allseitige Lebensreform. Das gut bebilderte Buch führt uns durch die Höhen und Tiefen dieser allseitigen Lebensreformen. Was würde man denken, kann es Unschuldigeres geben als die schiere Wanderlust mit Gleichgesinnten, Vesper, Gitarre und Gesang in die Natur, wie in der Wandervogelbewegung, fern von Städten, Alkohol, Nikotin, großen Hotels, Cafés und Wirtschaften, fern vom Sumpf des Lebens und dem gesellschaftlichen Zwang, einfach durch die Auen streifen, etwas Mittelalter, Romantik im Kopf.
Aus grauer Städte Mauern, sieht mir durch Wald und Feld.
Doch der Idealismus der Wandervögel hatte seine Grenzen. Die Aufnahme von Mädchen wurde in den ersten Jahren oft kategorisch abgelehnt. Anfangs waren es Schüler höherer Schulen und Studenten, die sich in Wandervogelgruppen organisierten. Auch sozial grenzte man sich gegen die aus ärmeren Schichten stammenden Volksschüler ab. So argumentierte ein Wandervogel in der Zeitschrift Wandervogels Rundflug im Jahr 1912, dass man eine geistige Kultur schaffen wolle.
Aber das setzt immerhin eine gewisse Bildung voraus, nicht Schulbildung, sondern Erziehung im Elternhaus, ein gewisses Milieu, das wir selbst bei unseren Mittelschülern oft schmerzlich vermissen müssen. Schaffen oder ersetzen lässt es sich nicht.
Von der romantischen Naturschwärmerei gab es offenbar fließende Übergänge zum Germanenkult und zum Antisemitismus. Juden und Jüdinnen waren da vielfach nicht willkommen. Allerdings war der Wandervogel keine ideologisch geschlossene Gruppe und etwa ein Jahrzehnt später entstand aus der Arbeiterinnenschaft die linke Alternative zum Wandervogel, die Naturfreunde. Sinnverkünder, Heilsprediger, Naturanbeter. Es nimmt kaum ein Wunder, dass die Lebensreformbewegung nach rechts offen war, wenn auch nicht ausschließlich rechts zu verorten. Es erinnert einen irgendwie an heutige Corona-Leugnerinnen. Auch wenn die Lebensreformbewegung eher rechts als links die unselige Geschichte der deutschen Gesellschaft vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus mittrottete, so hat sie doch auch einiges Positives bewirkt. Erst aus Wagners Buch habe ich gelernt, dass das Wort Heimatschutz, das heute weit rechts als Argument für die Aussortierung sogenannter Fremder gebraucht wird, in einem ganz anderen Kontext entstanden ist. Als sich die Heimatschützerinnen nach der Jahrhundertwende begannen, im größeren Umfang zu organisieren, war die Ausrichtung überwiegend international. Nach der Devise, dass alle doch die gleichen Probleme mit der Zerstörung der Natur und Kulturdenkmälern haben. 1912 tagte in Stuttgart der zweite internationale Heimatschutzkongress mit Heimatschützerinnen aus Österreich, der Schweiz, England, Frankreich, Norwegen, Belgien und Japan. Für damalige Verhältnisse wirklich international. Heimatschützer äußerten auch Gedanken, die nach ihrem eigenen Bekunden allgemein verlacht wurden, wie die Einrichtung von Naturschutzparks. Wir nennen es heute Naturschutzgebiete. Beklagt wurde der Rückgang von Tieren und Pflanzen, wir würden es heute als den Beginn des Artensterbens bezeichnen. Auch der Denkmalschutz begann mit der Heimatschutzbewegung. Nach Mitgliedern der stärkste Heimatschutzverband war der Bund für Heimatschutz in Württemberg und Hohenzollern. Nun ja, diese positiven Ansätze gab es vor dem Ersten Weltkrieg. Nach der Lektüre des Buches wundert man sich nicht, dass die Anti-AKW-Bewegung und die Grünen ihre Wurzeln vor allem im Südwesten Deutschlands haben, aber auch der im angeblich grünen Bundesland besonders hartnäckige Kampf gegen Windräder und die besondere Liebe zu gefühlten Wahrheiten in der Medizin verwundern wenig. Wagners Buch hilft einem aber, die Dinge aus größerem Abstand zu sehen. Es bietet einen interessanten Einblick in eine mal anders als üblich verstandene Regionalkultur.